Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast ist Executive Coach und Unternehmensberater. Eine Verlagsagentur hat ihn als den Karrieremechaniker Deutschlands bezeichnet. Als solcher begleitet er Vordenker, Gestalter, Entscheider und Unternehmer auf ihrem persönlichen Entwicklungspfad und hilft ihnen, sich ihrer wahren Werte, Talente und Stärken bewusst zu werden. Sein neuestes Buch nennt sich »Wenn der Erfolg plötzlich Pause macht – Eine Reparaturanleitung für Ihre Karriere« und wurde erfolgreich in Deutschland und Amerika veröffentlicht. Bevor er sich selbstständig machte, war er Senior Partner bei der Boston Consulting Group und weltweit für eine der größten Praxisgruppen verantwortlich. Er hat in unterschiedlichen Kulturkreisen gearbeitet, multinationale Konzerne beraten und Führungskräfte bis zur Vorstandsebene hin gecoacht. Der studierte Ingenieur hat zuvor ein Geschäftssegment bei der Mannesmann AG geleitet und hat in Braunschweig, Paris und London studiert und ist gleichzeitig Fellow am Institute of Coaching, einem Affiliate der Harvard Medical School. Seit über 15 Jahren meditiert er mit Zen-Meistern in Europa und Asien und hat diese Praxis auch innerhalb der BCG etabliert. Wir freuen uns auf seine Impulse, wie alle von uns wieder mehr CEO ihres Lebens werden können. Herzlich willkommen im T-Talk, Christian Greiser.
Wunderbar, vielen Dank, Kai.
Wir freuen uns sehr, lieber Christian. Und die erste Frage, die mir bei dieser Einleitung unter den Fingernägeln brennt, ist, wie kommt man als studierter Raumfahrttechniker dazu, so intensiv wie du zu meditieren und dann auch noch so ein globales Netzwerk mit mehr als 1000 Teilnehmern zu gründen? Bei Ingenieuren sagt man ja gerne mal nach, eher so technisch rational unterwegs zu sein und dann so eine intensive Neigung zur Meditation zu entwickeln, das würde mich brennend interessieren.
Sehr gern, Oliver. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Begrüßung. Freue mich wirklich, dabei zu sein. Ja, das sind ja eigentlich zwei Fragen, die du gestellt hast. Also wie bin ich als Ingenieur oder man kann ja fast sagen aus den Tiefen des Weltalls zur Meditation gekommen, denn ich habe Maschinenbau mit Fachrichtung Luft- und Raumfahrttechnik studiert, habe mich tatsächlich in meinem Studium mit interplanetaren Missionen beschäftigt, mit der Landung auf einem Kometen und deswegen sage ich auch immer, wenn mich die Leute fragen, warum sind sie eigentlich heute Coach, dass ich mich aus den Tiefen des Weltalls in die inneren Galaxien von Führungskräften bewegt habe und der Weg für mich eigentlich völlig logisch war. Das ist natürlich nicht ganz so. Dazwischen liegen viele andere Kapitel. Aber es ist so, das ist ja eine gewisse Gegensätzlichkeit, die du beschreibst. Und die findet sich in meinem Leben eigentlich schon ganz früh wieder. Ich habe in der Schule Leistungskurs Physik auf der einen Seite gehabt und Religion und Kunst auf der anderen Seite. Ich habe Maschinenbau studiert, aber eigentlich war mein Herz bei der Musik. Ich war lange Drummer in einer Band und dann später als Manager habe ich mich parallel mit Meditation beschäftigt. Also irgendwie hat das immer zwischen zwei unterschiedlichen Polen stattgefunden. Der Weg zur Meditation begann bei mir tatsächlich sehr früh, eigentlich tatsächlich zu Hause. Meine Mutter hat Hatha-Yoga praktiziert. Da bin ich, glaube ich, zum ersten Mal damit in Berührung gekommen. Hab so die klassischen Übungen, Lotussitz, Drehsitz und alles, was dazugehört, gemacht. Aber es gab immer wieder Phasen, wo ich das wieder habe sein lassen und dann bin ich immer wieder zurückgekehrt. Ich habe mal einen Workshop gemacht, damals im Rajneesh Meditationszentrum. Wir erinnern uns alle noch, das waren die Leute, die in Orange rumrannten. Bhagwan hieß er damals, hat dann seinen Namen zu Osho geändert. Da habe ich einen Workshop mitgemacht, der war sehr intensiv. Das hat mir dann aber gereicht. Danach kam eine lange Phase der Pause. Und dann bin ich später, als ich Berater war, in Korea zur Zen-Meditation gekommen. Und das ist vor über 15 Jahren gewesen. Und da bin ich dann auch dabei geblieben. Das war etwas, von dem ich immer sage, es ist eigentlich zu mir gekommen und ich gar nicht zur Zen-Meditation. Das hat mich dann bis heute eigentlich gefesselt. Und wie ihr ja schon gesagt habt, habe ich das Thema Meditation zusammen mit einem Kollegen tatsächlich auch bei der Boston Consulting Group etabliert. Das war quasi mein Abschiedsgeschenk, kurz bevor ich dann 2020 in den, ja, ich sage mal, versuchten Ruhestand gegangen bin. Das ist es ja nicht. Ich bin sozusagen Coach geworden, aber nicht mehr aktiver Berater.
Kannst du nochmal die Situation beschreiben? Weil ich war früher auch in der Beratung und ja, dann war man als Berater in einem Land, an einem Ort. Wie kamst du dann dazu, zu dieser Zen-Meditation dort zu gehen? Und Ich meine, du hast das natürlich Vorkenntnisse, Vorerfahrung, aber was hat das dann quasi verändert in deinem Tun, in deinem Handeln?
Ja, das passt eigentlich auch ein ganz bisschen zu dem, wenn wir nachher über mein Buch sprechen, das erste Kapitel erstmal anhalten. Das ist nämlich genau das gewesen, was da passiert ist. Ich stand kurz vor der Partnerwahl bei BCG und war auf einem sehr anstrengenden Projekt in Korea, in Südkorea. Anstrengend, weil ich die Sprache natürlich nicht gesprochen habe, die Kultur nicht richtig verstanden habe. Es war ein sehr junges Team, es war ein sehr herausfordernder Kunde und es war einfach wahnsinnig heiß und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und ich habe gearbeitet rund um die Uhr. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Der Kunde war unzufrieden, das Team war unzufrieden, ich war unzufrieden. Und dann war ich abends immer im Hotel auf dem Laufband und habe versucht, ein bisschen runterzukommen. Und da habe ich einen Film gesehen über die Möglichkeit, einen Temple-Stay zu machen. Das heißt, ein Wochenende mal in einen Zen-Tempel zu gehen. Da habe ich gedacht, das mache ich. Und habe mich dann mit Händen und Füßen kommunizierend dahin bewegt, weil das war nicht ganz leicht. Ich musste da mit einem Bus hinfahren. Also eine echte Abenteuerreise und kam also zu diesem Tempel und habe ein Wochenende da mit Zen-Mönchen praktiziert. Und das war schon sehr bewegend, weil ich das Gefühl hatte, die sehen etwas, was ich nicht sehe. Die haben einen anderen Blick auf die Welt. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und deswegen bin ich, glaube ich, dann auch dabei geblieben. Als ich dann wieder zurück war in Deutschland, habe ich dann auch versucht, hier Zen-Meister zu finden. Das war eine lange Suche. Ich habe mit verschiedenen Zen-Meistern in Deutschland gearbeitet, auch mal versucht, im Ausland welche zu finden, weil ich auch viel gereist bin. Eine ganz, ganz lange Reise, aber irgendwie gehörte jeder Schritt mit dazu. Was hat mir das gegeben? Das hast du ja gerade gefragt. Es ist wahrscheinlich eine andere Perspektive. Im Zen gibt es diesen Satz, verändere dich selbst und alles um dich herum wird sich verändern. Das hat für mich, glaube ich, sehr gut gepasst. Das hat viel zu tun mit der inneren Haltung und wie du die Welt siehst, wie du auf die Welt schaust. Wenn wir auf die Welt schauen, bauen wir ja unglaublich viele Stories darum. Ja, uns fallen ja gleich ganz viele Dinge ein. Da stehen dann Autos in der Straße. Das sind aber nicht Autos in der Straße, sondern das ist gleich ein Autostau. Und ein Autostau ist schlecht und schon fängt die ganze Wut an. Und beim Zen lernen wir einfach, das zu sehen, was ist. Also wirklich die tatsächliche Realität. Und das ist auch ein anderer Blick auf uns selbst. Und das hat mir, glaube ich, geholfen, mich zu zentrieren, vielleicht ein bisschen geerdet zu sein. Und hat mir übrigens auch wahnsinnig dann in meiner beruflichen Karriere geholfen.
Da würde ich gerne kurz einhaken, Christian. Wenn ich dich recht verstanden habe, ist das, was du gerade beschrieben hast, sowas wie eine Form der wertefreien Wahrnehmung. Wie genau hast du das kultiviert? Also hat es ausgereicht, dich mit Zen-Meditation, mit Atemmeditation zu beschäftigen, um automatisch als Konsequenz davon auch in diese Wertefreiheit zu gelangen, oder braucht es mehr?
Ich glaube, es fängt an mit dem Sitzen auf dem Kissen, wo du den Atem beobachtest. Das ist erstmal eine ganz einfache Übung. Sagen wir, es ist eine simple Übung, es ist keine einfache Übung, weil was dir natürlich durch den Kopf geht, sind unglaublich viele Geschichten. Und dieses Sitzenbleiben, was ja in der Schule sehr negativ ist, ist beim Zen ja sehr positiv. Du bleibst auf dem Kissen sitzen, egal was passiert. Und du lernst, deinen Atem zu beobachten, du lernst, deine Gedanken zu beobachten, alles, was dir so durch den Kopf geht. Und irgendwann schaffst du es, in die Metaebene zu gehen und sozusagen zum Beobachter deines eigenen Theaters zu werden. Und das ändert schon ein bisschen die Perspektive. Und wenn es dir gelingt, diese Perspektive mit in den Alltag zu nehmen, also zu verstehen, was passiert da vor mir und wo dichte ich was hinzu, dann kann das sehr viel ändern. Was aber auch entscheidend war bei mir, ist, dass wenn du diesen Blick auf die Welt veränderst, die Welt, glaube ich, auch ein bisschen anders auf dich schaut. Das erlebe ich auch in vielen Coachings mit meinen Kunden. Wenn ich diese ganzen Geschichten ausschalte und wirklich nur versuche zu sein und wahrzunehmen und meine Dinge zu tun, also nur in meiner wirklichen Haltung bin, dann strahlt das natürlich auch eine gewisse Souveränität und Stärke aus, die eher aus der Ruhe kommt. Und damit kannst du eigentlich auch Führungsaufgaben ganz anders wahrnehmen und du wirst auch anders wahrgenommen. Du kannst auch anders mit diesen Situationen und mit dem Stress umgehen. Deswegen passt es, glaube ich, auch sehr gut, wenn man in einer herausfordernden Führungsrolle ist, stark mit der inneren Haltung zu arbeiten. Und da hat mir das, glaube ich, wirklich sehr geholfen. Also auf dem Weg dann zum Partner, aber heute auch als Coach, wo ich ja mit vielen Führungskräften arbeite, ist das ein extrem wichtiges Instrument für mich. Diese Konzentration auf die innere Haltung.
Du beschreibst es ja auch, habe ich gelesen, als Zen im Kaizen, ja, also japanisch von diesem besser werden. Und wie lässt du das heute in dein Coaching einfließen? Also kannst du da ein praktisches Beispiel geben?
Also das eine ist tatsächlich das, was ich vorhin beschrieben habe oder gerade beschrieben habe, diese Sicht auf die Dinge. Ich arbeite tatsächlich manchmal auch mit Zen-Texten. Es gibt beispielsweise einer der bekanntesten Zen-Texte. Wenn man nur einen lesen will, sollte man übrigens nur den lesen. Das ist das Herz-Sutra, Heart-Sutra. Da gibt es diesen Satz, Form ist Leere und Leere ist Form. Aber Leere ist hier nicht gemeint als Nichts oder Vakuum, sondern Leere ist genau damit gemeint, das geht zurück auf das eigentliche Ding an sich, was in der Welt existiert. Und im Coaching arbeite ich schon damit, indem ich, wenn wir beispielsweise über Situationen sprechen, das ist ja im Coaching eigentlich die Regel, konkreter Kontext, wo eine Führungskraft in einer bestimmten Situation herausgefordert ist, versuchen wir mal zu verstehen, was passiert da eigentlich wirklich? Was ist in diesem Gespräch wirklich? Wie viel davon dichte ich eigentlich dazu? Wie viel meiner eigenen Geschichte und Erfahrung bringe ich da rein? Und wenn ich das rauslasse, kann ich die Situation vielleicht ganz anders sehen. Und das hilft eigentlich sehr. Was ich ab und zu übrigens auch mache, ist vielleicht mal so ein Speed-Coaching, nenne ich das sozusagen ganz am Anfang, um einfach mal reinzukommen, also praktische Übung. Ich bin aber kein Zen-Lehrer, das möchte ich auch dazu sagen. Und viele Kunden fragen mich immer und sagen, ob ich denn Zen unterrichten kann. Vielleicht werde ich das mal, ich weiß es nicht. Aber das ist ein ganz, ganz langer Weg, ein sehr anspruchsvoller Weg. Ich gebe gerne immer Tipps, wie man das machen kann, auch Tipps zur Meditation. Aber es sind eher solche Elemente, die ich im Coaching verwende.
Mindful Moment. Mal neutral auf die Dinge schauen, ganz ohne deine eigene Geschichte, deine eigenen Werte, Glaubenssätze und Erfahrungen in eine Situation reinzuprojizieren. Na, wie gut gelingt dir das bereits? Die Welt durch unsere ganz eigene Brille zu betrachten, ist eine spezielle Eigenart von uns Menschen. Wir nehmen eben nicht nur wahr, was draußen passiert, sondern erzählen uns gleich eine ganze Geschichte dazu. Wir erzählen uns, was gut oder schlecht, besonders oder langweilig daran ist. Wir geben Dingen und Momenten eine Bedeutung und die ist geprägt von unseren bisherigen Lebenserfahrungen und Prägungen. Oft genug leiden wir aber nicht nur unter den Erfahrungen, die wir machen, sondern unter der Geschichte, die wir uns dazu erzählen. Denn die kann im dümmsten Fall Stress, Trauer, Druck oder auch Wut auslösen. Diese Geschichte auszuschalten und nur zu sein und wahrzunehmen, das kann die Welt und dein Erleben in ein ganz anderes Licht tauchen. Wie das geht, ist simpel, aber nicht unbedingt leicht. Und wie so vieles wird auch dies durch Übung leichter. Christian empfiehlt Konzentration auf die innere Haltung und Meditation. Denn Meditation ist nicht etwa nur das Sitzen auf dem Kissen, sondern in Wahrheit eine Übung für den Alltag fernab des Kissens. Durch das bewusste Wahrnehmen und Weiterziehen lassen von Gedanken, Gefühlen und Impulsen stärken wir unsere Fähigkeit, eine Metaposition einzunehmen. Also einfach mal von außen auf unsere Gedanken zu schauen, statt mitten im Strudel zu stehen. Der Einstieg in die Meditation kann ganz einfach sein. Setz dich gerade hin, nimm dir 5 Minuten Zeit. Achte einfach mal auf das Fließen deines Atems und lass die Gedanken kommen und wieder gehen. Werde zum Beobachter, zur Beobachterin deiner Gedanken.
Christian, Schopenhauer sagt, bei gleicher Umgebung schaut doch ein jeder in eine andere Welt. Das bedeutet, dass unsere innere Prägung, die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, sehr stark davon beeinflusst ist, welche Erfahrungen wir gemacht haben, wie wir aufgezogen wurden etc. Wie hilfst du deinen Klienten dabei, eine objektivere und weniger individuell subjektiv geprägte Wahrnehmung auf die Welt zu entwickeln?
Ich nutze das eigentlich als Instrument, um tiefer zu gehen. Machen wir mal ein konkretes Beispiel, damit es ein bisschen greifbar wird. Ein Fall, den ich relativ häufig habe, da kommt jemand zu mir und sagt, ich habe zu wenig Zeit oder ich habe viel zu viele Dinge auf dem Tisch. Von morgens bis abends, es wird immer mehr. So, die klassische Lösung wäre jetzt, wir machen mal ein bisschen Zeitmanagement-Training. Priorisieren, delegieren, automatisieren, alles, was dazu gehört. 2 Wochen später kommt die gleiche Person und sagt, bei mir klappt das nicht. Das funktioniert nicht. Ich habe einfach viel mehr als der durchschnittliche Manager. Bei mir funktionieren die Werkzeuge nicht. Was ist das eigentliche Problem? Und dann müssen wir ein paar Ebenen tiefer gehen. Das eigentliche Problem ist dann vielleicht gar nicht so sehr die Arbeit an sich, sondern damit verbunden die Überzeugung, ich muss alles selbst anfassen. Ich muss mich um alles selbst kümmern. Neudeutsch würde man vom Glaubenssatz sprechen. Wir gehen also irgendwie tiefer und versuchen mal zu verstehen, wie viel von meiner eigenen Überzeugung steckt eigentlich als Ursache für mein Problem da drin. Und das gilt es aufzudecken. Und dieses Tiefergehen, das ist eigentlich das, was wirklich tatsächlich dann in der Praxis passiert. Und da hast du natürlich völlig recht. Das ist meine eigene Welt, die ich mitgebracht habe, die auch dieses Problem zum Teil schafft. Und dessen muss ich mir bewusst werden. Das war jetzt ein Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo sowas greifen kann.
In deinem Buch sprichst du auch über die Bedeutung und Relevanz der Wahrnehmung früher Signale. Vielleicht 2 Fragen hierzu. Erstens, in welcher Form äußern sich typischerweise frühe Signale, auf die man hören sollte, um zu verstehen, es ist Zeit zum Anhalten? Und vielleicht kannst du auch darüber sprechen, welche Rolle emotionale Intelligenz aus deiner Warte spielt, wenn es darum geht, eine stärkere Berührung zu diesen frühen Signalen zu finden.
Also ich glaube, die Signale wahrzunehmen, das ist das Beispiel, was ich da mit dem Auto mache. Wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, geht eine Warnlampe an, dann fahren wir rechts ran. In eigener Sache tun wir das irgendwie nicht. Die Warnlampe leuchtet manchmal schon für andere erkennbar, aber wir selbst scheinen sie nicht zu sehen.
Was sind Beispiele für die Warnlampe?
Also wenn was sozusagen von außen erkennbar ist, wenn andere schon sehen, ich schlafe zu wenig, ich sehe einfach optisch schlecht aus, ich bin vollkommen fahrig und nervös, dann ist irgendwie klar, dass ich eigentlich mal einen Gang runterschalten muss. Und warum merke ich das selbst nicht? Weil ich vielleicht genau diese innere Stimme nicht höre, weil ich vielleicht eigentlich gar nicht meine eigenen Gefühle wahrnehmen kann. Das ist ja auch nicht ganz leicht. Ich muss vielleicht erstmal wieder lernen, meine Gefühle zu beschreiben. Wie geht's mir denn jetzt im Moment? Was ist das denn eigentlich? Bin ich aufgeregt? Habe ich Angst? Habe ich Sorge vor irgendwas? Also diesem eigenen Gefühl erstmal nachzuspüren, das ist, glaube ich, erstmal der allererste Anfang, um zu verstehen, wo ich da selbst stehe. Das hat übrigens unmittelbar mit emotionaler Intelligenz zu tun. Ich muss erstmal lernen, meine eigenen Gefühle zu verstehen, bevor ich auch anfangen kann, die Gefühle von anderen zu verstehen. Das ist aber sehr stark in den Hintergrund getreten, weil wir ja eher in einer analytisch-logischen Welt unterwegs sind.
Wie würdest du denn einem eher rational geprägten, vielleicht vorstandsnahen Menschen dabei behilflich sein, wieder stärker in Kontakt zu seiner inneren Gefühlswelt zu kommen?
Also als Coach mache ich das meistens so, ich hole die genau da ab, wo sie sind, nämlich mit rationalen Themen stark. Das heißt, ich mache mit denen meistens einen hochprofessionellen Persönlichkeitstest, bei dem sie eigentlich ihre Gefühlswelt, die da nämlich mitschwingt, übersetzt sehen in Zahlen, Daten, Fakten. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist meistens so. Und das führt dazu, dass auf einmal ein Interesse da ist. Sie auf einmal sagen, Moment, was heißt denn das? Wie können Sie mir das eigentlich sagen? Das stimmt schon, was Sie sagen, aber wie kommen Sie denn da drauf? Und dann kommen Sie vielleicht eher so ein bisschen in Kontakt mit dieser Welt. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Variante, die ich eigentlich viel, viel schöner finde, ist wirklich, sich diesen Raum zu schaffen. Wenn jemand bereit ist, kann er das tun. Wirklich einfach mal rauszugehen, sich Zeit für sich zu nehmen und wirklich Raum zu schaffen. Was ja viele dann tun, das habe ich auch häufig, die sagen, ich muss mal abschalten. Ich habe auch schon einen Plan, ich will jetzt Marathon laufen. Ich habe mir auch schon eine Zeit vorgenommen, die ich erreichen will. Das geht genau in die falsche Richtung, wieder in die gleiche Richtung. In der Freizeit bin ich Rekordradfahrer, Marathonläufer oder Freikletterer. Hier geht es wirklich darum, was passiert eigentlich, wenn ich mal nichts tue, wenn ich wirklich rausgehe. Ich nehme mir ein Wochenende, wenn es mich interessiert, kann ich tatsächlich vielleicht mal so ein Meditationsretreat machen. Wenn ich da keinen Zugang habe, nehme ich mir einfach mal Zeit für mich, fahre hin und mache einfach mal ein, im Amerikanischen heißt es Solo-Walk. Ich bin einfach mal für mich allein unterwegs und gucke mal, was mir eigentlich alles so durch den Kopf geht und was passiert. Und fast jeder, der das tut, wird zurückkommen und wird sagen, das war sehr interessant. Aber diesen Raum, den muss ich schaffen.
Ich unterstreiche das und ich finde es super schwer, weil ich kenne es aus dem Sport selbst. Ja, also ich war früher auch im Leistungssport und Muskeln anzuspannen, macht man alle gern. Ja, ich habe ich auch gemacht, mache ich auch jetzt noch gern. Aber zu entspannen, loslassen, bewusst dieses Loslassen zu trainieren, ist es ähnlich, wie du vorhin gesagt hast, eigentlich leicht, aber nicht simpel. Ja, also zu tun.
Ja.
Was fällt uns so schwer? Dieses Loslassen, dieses vielleicht auch nicht in Kontrolle sein, ist es das, wovor wir Angst haben? Auf allen Ebenen nehme ich es fest, körperlich, ja, Anspannung, ja, aber loslassen, mental, immer wieder sich neue Probleme suchen, ja, aber dieses mental Reset zu machen oder zuzulassen, einfach mal, eine Kollegin sagte mir, in die Ferne einfach starren, ja, nichts denken, nichts tun wollen, sondern starren, dieses absichtslose Dasein, wir versuchen immer mehr zu verdichten. Wieso? Gibt es da einen Grund?
Ich glaube, wir bedienen damit natürlich auch ein Stück weit die Erwartungshaltung, die um uns herum ist. Wenn ich Topmanager bin und sage, am letzten Wochenende habe ich nichts gemacht. Und dann wird jemand fragen, ja, was war? Ja, ich war spazieren. Ja, trainierst du für eine Fernwanderung oder was? Nein, ich war nur spazieren. Und vielleicht war ich nicht mehr das. Ich habe einfach da gesessen und habe mir mal 2 Stunden gar nichts vorgenommen. Das ist natürlich etwas, was auch schwer darstellbar ist. Und vielleicht sind es die äußeren Erwartungen, die da auch mitspielen. Vielleicht ist es aber auch der starke innere Druck, etwas leisten zu müssen oder etwas zu erreichen. Wir sind ja unglaublich stark auf Ziele ausgerichtet. Ich setze mir ein Ziel und will das erreichen. Das ist der größte Fehler, den ich in der Zen-Meditation machen kann. Ich mir ein Ziel setze und sage, ich will jetzt aber ein Jahr gebe ich mir und dann will ich aber erleuchtet sein oder was auch immer. Da merke ich, das funktioniert gar nicht, das geht nicht. Und dieses, was du beschreibst, als absichtsloses, einfach da sein, sitzen, wirklich nur sein und nicht tun, das ist, glaube ich, das, worum es geht.
Nochmal vielleicht eine Beobachtung oder eine Wahrnehmung. Das sind ja irgendwie so zwei, ich versuche es mal wieder als Gegensatzpaar hinzustellen. Das eine ist diese zielorientierte Welt, sehr rational, analytisch, wie du es beschreibst. Das andere, du hast ja diese 10-Welt kennengelernt. Jetzt im Westen ist diese 10-Meditation, 10-Buddhismus, das ganze Gedankengut so, ja gar nicht so verwurzelt, leider, wie im Asiatischen. Das ist ja eine ganz andere Welt, in Anführungszeichen, aber die viel helfen könnte. Hast du noch so Hacks, in Anführungszeichen, ja, wie man sozusagen die eine Welt mit der anderen zusammenbringen kann im Alltag? Also ich bin mit 120 auf der Autobahn, also auf meiner gedanklichen Autobahn jetzt, ja, habe meine Ziele und jetzt, ich muss vielleicht nicht 2 Stunden meditieren, aber wie kann ich sozusagen jetzt für mich was sorgen, ganz einfach in den Alltag integrierbar, ja, was sozusagen aus der 10-Welt kommt, ohne dass ich jetzt 10-Buddhismus studieren muss.
Was mich immer fasziniert hat, war mal ein Satz, der hat mir, glaube ich, mal ein Zen-Lehrer gesagt, der sagte irgendwie, als der Westen angefangen hat, Bäume zu zählen, hat der Osten noch über den Baum an sich philosophiert. Und das zeigt es eigentlich so ein bisschen den Gegensatz, den wir auch da bringen können. Also das eine Schlüsselwort hast du vorhin erwähnt, was übrigens bei ganz vielen Erfolgspausen, Krisen so wichtig ist, das ist wirklich loslassen. Loslassen diesen Gedanken, dass ich etwas tun muss, loslassen von alten Gewohnheiten, loslassen von alten Rollenmodellen. Also an ganz vielen Stellen wirst du das wiederfinden. Es geht immer um Loslassen. Hacks, die du jetzt beschreibst, die gibt es im Sender nicht. Das widerspricht eigentlich der Sache schon an sich. Aber es gibt natürlich kleine Übung, die wir tun können. Eine sehr wirkungsvolle Übung, die ich in den Alltag einbauen kann, ist, wenn ich mal die Pausen zwischen Einatmen und Ausatmen beobachte und sage, dass dort die Welt einen kleinen Moment stillsteht. Das ist eine wunderbare Übung, die ich machen kann. Das heißt, ich setze mich eigentlich hin, ganz kurz am Tag. Ich brauche nämlich gar nicht mir jetzt vornehmen, ich will Zen lernen und jeden Tag setze ich mich eine Stunde hin. Das werde ich vielleicht eine Woche durchhalten und dann geht es schon runter, sondern ich fange mit kleinen Übungen an. Vielleicht baue ich mal in den Tag 3 Stellen ein, wo ich jeweils mal versuche, 1 Minute lang nur auf meinen Atem zu achten. 1 Minute ist nicht viel, die kriege ich immer hin. Und achte dann mal zum Beispiel auf die Pause zwischen Einatmen und Ausatmen. Die ist ja ganz kurz und da sagt man, da hält die Welt kurz an. Das ist ganz interessant, wenn man es tut. Eine andere schöne Übung, die kommt, glaube ich, von Eckhart Tolle, ist auch wunderbar. Ich atme 1 Minute lang ein und aus und stelle mir einfach die Frage, was ist der nächste Gedanke, der kommt? Und wenn ich das tue, passiert etwas ganz Merkwürdiges. Die Gedanken hören nämlich auf. irgendwie ist unser Kopf nicht so gebaut, dass ich das machen kann. Das ist eine andere Übung, die funktioniert. Und wenn ich damit anfange, vielleicht einfach mal so 3 bis 4 Mal am Tag ganz kurze Einheiten mache, kriege ich vielleicht schon mal ein Gefühl dafür, wie das sein kann. Und dann kann ich mir vorstellen, dass ich sage, vielleicht nehme ich mir jetzt mal vor, dass ich mal feste Zeiten einbaue. Vielleicht fange ich mal an und mache mal morgens 5 Minuten Meditation. Das reicht auch schon. Das heißt, morgens direkt nach dem Aufstehen, ich mir ein Zen-Meister mal gesagt, das Erste, was nach dem Bett die Füße berühren, ist die Meditationsmatte. Also gar nicht lange überlegen, direkt hinsetzen und dann vielleicht mal 5 Minuten sitzen und meditieren. Gibt ja viele Anleitungen und Apps im Internet, kann man viele auch gut verwenden. Und das vielleicht langsam ausbauen. Erstmal 5 Minuten, dann sind es vielleicht 6, 7. Und wenn ich 10, 15 Minuten erreicht habe, dann ist es schon eine ganz gute Geschichte. Und dann kann ich, wenn mich das interessiert, vielleicht irgendwann noch sagen, ich mache mal irgendwie so ein Wochenendseminar oder gehe da mal tiefer rein. Aber wie gesagt, das Geheimnis ist, glaube ich, mit kleinen Schritten anzufangen und nicht zu viel auf einmal zu machen. Und lieber dranbleiben, das heißt einen Rhythmus etablieren.
Ich glaube, wir haben es schon in Teilen mit behandelt, was im Rahmen des Flows deines Buches nach dem Punkt Anhalten kommt, nämlich du sprichst über das Thema Entkoppeln, also Ursachensuche. In dem Kontext gehst du auf 3 Dimensionen ein, Persönlichkeit, Prägung und Performance. Führ uns bitte mal kurz durch die jeweiligen Dimensionen, erklär uns ihren jeweiligen Wertbeitrag rund um das Entkoppeln. Und dann würde ich gerne noch mal intensiver mit dir über die Prägung sprechen.
Also in diesem 2. Kapitel Entkoppeln, damit meine ich, wenn ich bei meiner Metapher bleibe, die Motorhaube öffnen und mal einen Blick unter die Haube riskieren, um zu verstehen, wo liegt eigentlich das Problem. Das tun wir ja häufig nicht. Und da beschreibe ich ja 3 Themen, wie du es gerade gesagt hast. Der eine Schritt ist vielleicht der, mal zu verstehen, was weiß ich eigentlich nicht über mich, was aber andere wissen? Das ist mein blinder Fleck, den ich habe. Und wenn ich jetzt im Konzern unterwegs bin, kriege ich vielleicht regelmäßig Feedback. Vielleicht finde ich es gut, vielleicht finde ich es nicht gut. Ich weiß nicht, was ich daraus lesen kann. Bei manchen ist es besser, bei manchen ist es schlechter. Es gibt aber auch viele, die bekommen kein Feedback. Und das wäre vielleicht der erste Schritt, mal andere zu befragen, wie siehst du mich eigentlich? Im Buch stelle ich jetzt auch so eine Methodik vor, die man machen kann, die jetzt eher für Führungskräfte ist. Aber ich kann auch ganz einfache Fragen stellen. Es muss natürlich eine Person sein, der ich vertraue, die das vielleicht auch sagt. Und sagt, was findest du eigentlich gut an mir? Was findest du schlecht an mir? Und dann ganz wichtig, wenn ich eine Sache verändern sollte, was wäre das? Sag's mir konkret. So, das ist eine Möglichkeit, um mal den Blick um mich herum irgendwie zu kriegen. Wie sehen mich andere? Habe ich übrigens ganz interessant mal ein Gespräch gehabt an der Jesse Business School in Spanien, wo ich unterrichtet hatte, wo auch eine Gruppe von Teilnehmern war, die kein Feedback kriegen. Wir haben dann so überlegt, wer könnte das sein? Wie kann ich mir vielleicht so eine Gruppe auch bauen? Da kamen super Ideen von Freunden natürlich bis zum Taxifahrer, den ich regelmäßig nutze, der mich auch sieht und beurteilen kann, kann ich auch fragen.
Mindful Moment. Nicht nur auf Symptome reagieren, sondern bei den Ursachen ansetzen. Sendet dir dein Körper auch Warnsignale? Blinkt die metaphorische Öllampe eigentlich schon länger und du ignorierst sie geflissentlich? Wenn du mal ganz ehrlich mit dir bist, was sagt dein Körper dir gerade? Und wann nimmst du dir diese Woche mal Zeit, diesen Signalen und den Gefühlen dahinter mal wirklich auf den Grund zu gehen? Manchmal fällt uns das schwer, so aus dem fahrenden Zug mit 180 km/h plötzlich anhalten und achtsam sein. Unmöglich, rufst du? Nun, dann ist hier der Ansatz, der möglicherweise noch etwas leichter zugänglich ist. Frag die Menschen um dich herum. Lass dir deine blinden Flecken sichtbar machen von den Menschen, die viel Zeit mit dir verbringen, also deine Familie und Freunde, aber auch KollegInnen. Frag sie, was weißt du von mir, was ich nicht weiß? Und wenn du mutig bist, vielleicht sogar, welche eine Sache sollte ich deiner Meinung nach ändern, damit mein Leben besser wird? Auch diese Menschen werden ihr Feedback durch ihre individuelle Brille geben. Und nicht alles musst du umsetzen und für bare Münze nehmen. Aber eins kann ich dir versprechen. Du wirst viele spannende Impulse kriegen und einen Einblick in die Wahrnehmung anderer von dir.
So, das ist der erste Schritt, vielleicht dieses Feedback einsammeln. Dann der zweite Schritt ist vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Das wäre dann eher so ein Persönlichkeitstest, um halt sozusagen ein bisschen die Charakterseite zu verstehen. Und das ist etwas, was mir dann quasi nochmal spiegelt, was mich als Person eigentlich wirklich ausmacht. Also was bin ich eigentlich für ein Typ? Bin ich jemand, der eher extrovertiert ist, introvertiert ist und so? Das kann mir schon ein bisschen auch helfen, meine Handlungsmuster zu verstehen, weil ich vielleicht dann sehe, ich bin vielleicht an manchen Stellen einfach falsch unterwegs. Ich bin vielleicht nicht so der kommunikative Typ. Dafür habe ich andere Stärken, die ich da vielleicht nutzen kann. Also in Kombination ist das eigentlich schon ein ganz gutes Hilfsmittel. Und der dritte Schritt, Kai, was du beschreibst als Leistung, das ist eigentlich eher nochmal einen Schritt tiefer zu gehen. Also Leistung habe ich da verwendet aus dem Kontext von Timothy Galloway, der hat so eine Formelentwicklung und sagt, unsere persönliche Leistung ist eigentlich unser Potenzial minus Störungen. Und Störungen sind veraltete Glaubenssätze, Rollenvorstellungen, also das, was eher unbewusst wirkt. Und das habe ich natürlich mit den ersten beiden Elementen noch nicht rausgekriegt. Da muss ich jetzt tiefer gehen. Das ist das, was wir vorhin auch so ein bisschen besprochen haben, was ich im Coaching mache, um eigentlich mal zu verstehen, warum handle ich so, wie ich handle? Was liegt eigentlich dahinter? Was sind das möglicherweise für tiefer liegende Sorgen, Ängste, Erwartungen? Vielleicht auch die Frage, wo kommen die eigentlich her? Und wenn ich da rankomme, kann ich sicherlich schon einiges auflösen.
Was mir sehr gut gefallen hat in deinem Buch, und vielleicht magst du das kurz hier auch nochmal ausführen, ist so ein bisschen deine persönliche Story. Ich glaube auch, weil ich mich da in Teilen selbst dran erkannt habe. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich habe es grundlegend so verstanden, dass du insbesondere in sehr herausfordernden Situationen, ich glaube auch damals im Kontext von dieser ganzen Karriereentwicklung hin zum Partner, immer wieder Kundentermine gehabt hast, Termine vor Vorständen gehabt hast, die dich besonders gefordert haben. Und in diesen Situationen hast du von dir abverlangt, quasi Höchstleistungen, was eine maximal akribische Vorbereitung angeht, abzurufen. Und ich glaube, du hast dich dann nach und nach hinterfragt und hast gemerkt, was ist eigentlich die Ursache von diesem extremen Perfektionismus? Und nimm uns da mal bitte mit auf die Reise. Erstmal erklär uns die Geschichte, geh in Richtung Ursachenforschung und dann, ganz wichtig, wie hast du das, was du erkannt hast, im Nachgang zu einer Stärke von dir umgewandelt?
Was du beschreibst ist, als ich den Schritt gemacht habe vom Projektleiter, Senior Projektleiter, Principal heißt es bei BCG zum Partner, der ist insofern nicht ganz leicht, weil es vor allen Dingen ein innerer Schritt ist. Du musst nämlich vor allen Dingen die Haltung eines Partners annehmen, um auch erfolgreich zu sein. Am Ende geht es ja da viel darum, deinen Kunden, und das sind ja meistens sehr erfahrene Vorstände, auf Augenhöhe gegenüberzutreten. Und als Berater war ich, glaube ich, erfolgreich, weil ich alles akribisch und perfekt vorbereitet habe. Und mit der Einstellung bin ich dann auch in meine Rolle als Partner gegangen und habe gedacht, jedes Meeting muss ich mal akribisch und perfekt vorbereiten. Und dass ich da auf keinem falschen Fuß erwischt werden kann. Also, dass ich eigentlich jede Frage beantworten kann. Was ich aber festgestellt habe, war, dass es innerlich immer noch eine große Angst gab, dass ich vielleicht bei ein paar Fragen nicht realisieren kann oder dass ich die nicht beantworten kann. Was habe ich also gemacht? Ich habe mich noch intensiver vorbereitet und habe dann festgestellt, diese Angst nimmt nicht ab, sondern die wird immer größer. Das heißt, je größer meine PowerPoint-Folienhaufen wurden, desto größer wurde auch meine Angst, dass es vielleicht doch noch ein Thema gibt, was ich nicht erwischen kann. Und das war eigentlich eine ganz interessante Beobachtung. Ich habe quasi eine innere Stimme entdeckt, die irgendwie nicht richtig gehört war. Und diese Stimme war tatsächlich eine, die auch gesagt hat, ich habe hier Sorge vor, ich habe Angst. Das ist das, was ich vorhin auch beschrieben habe, so den eigenen Gefühlen mal auf den Grund zu gehen. Und die habe ich einfach ignoriert und weggeschickt. Und gesagt, dich will ich nicht hören, du kommst weg. Habe das versucht zu kompensieren durch noch bessere Vorbereitung. Und das wurde dann irgendwann tatsächlich zu einem echten Problem, weil ich eigentlich mich in diesen Meetings nicht wirklich wohlgefühlt habe. Also habe ich versucht, irgendwie mich mit dieser Stimme mal etwas intensiver zu beschäftigen. Also ich bin der eigentlich mal nachgegangen und gesagt, was ist das eigentlich, was in mir da Angst hat? Und da kam eigentlich ganz interessante Sachen raus. Da kamen zum Beispiel auch raus ganz neue Ideen, wie ich in so ein Meeting mal gehen kann. auch viel Kreativität und viel neue Ansätze. Also eigentlich fast, als wenn das ein anderer Persönlichkeitsanteil von mir war. Und ich habe mir dann einfach fest vorgenommen, ich habe gedacht, jetzt machst du mal den Schritt und gehst mal in so ein Meeting mit einer minimalen Vorbereitung. Das ist jetzt mutig, aber das musst du jetzt einfach tun und jetzt guckst du mal, was passiert. Und was dann passiert ist, war ganz erstaunlich, weil in diesem Meeting zum ersten Mal diese Stimme zum Vorschein kam. Und ich auf einmal Dinge gesagt habe, von denen ich auch überzeugt war, die ich vorher nicht gesagt habe. Und da zum ersten Mal sowas entstanden ist, dass ich meinem Gesprächspartner wirklich auf Augenhöhe gegenübergetreten bin. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wir hatten eine Stunde geplant. Ich glaube, wir haben weit über 2 Stunden gesprochen. Und er sagt, ja, super. Und am Ende ist tatsächlich auch ein großes Projekt daraus geworden. Nicht direkt danach, war noch ein bisschen länger. Aber das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass ich dann sage, und es gab nur diese Stimme. Ich habe für mich einfach gelernt, es gibt ganz unterschiedliche Stimmen in uns und ganz unterschiedliche Anteile. Das ist für mich wie so ein inneres Team und ich muss mit denen einfach umgehen. Ich muss einfach lernen zu sehen, welchen Anteil davon kann ich eigentlich wann gebrauchen und wer hilft mir eigentlich wann weiter.
Das heißt ja, der Weg aus der Angst heraus geht immer durch die Angst hindurch. Bevor wir uns nochmal dem widmen, wie man sich bewusst inneren Ängsten oder gefühlten Unzulänglichkeiten stellen kann, lass mich bitte erstmal grundlegender verstehen, wie bist du dem Thema denn tiefer auf den Grund gegangen, um erstmal zu merken, was da in dir schiefläuft, dass da überhaupt eine Angst besteht, und hast du gegebenenfalls auch mal überlegt, was ist die Ursache hinter der Angst? Nimm uns da mal kurz mit.
Na gut, ich habe halt einfach einen Mechanismus in mir entdeckt. Ich habe einfach mir schon Zeit genommen, auch zu reflektieren. Ich habe auch festgestellt, dass es eigentlich diese Angst war, die mich so erfolgreich gemacht hat. Diese Angst, sozusagen zu versagen, hat mich dazu gebracht, absolut überzuperformen. Und das hat mich eigentlich in meiner Karriere so weit gebracht. Man spricht da auch von dem sogenannten Insecure Overachiever. Ja, also der immer mehr leistet, als er eigentlich muss. Selbst immer davon überzeugt ist, dass er nächste Woche rausfliegt und alle anderen eigentlich sagen, der ist ja super. Aber das sagst du dir selbst nicht. Das war, glaube ich, eine Erkenntnis, die da mitgespielt hat.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man so eine innere Antriebskraft von sich, so einen inneren Motivator, der sich letztendlich aus Unsicherheit und Angst speist und der sich darin begründet oder darin auswirkt, dass ich die ganze Zeit auf Hochtouren laufe, um etwas zu kompensieren, was in mir vielleicht nicht ganz vollständig ist. Wenn ich das tue, über Zeit, ich könnte mir vorstellen, manche Menschen machen das vielleicht auch über ihr 40., 50., vielleicht auch 60. Lebensjahr hinaus, weil sie gar nicht in diese Reflexion kommen, was sie da eigentlich umtreibt. Was ist so deine Lebenserfahrung? Was passiert, wenn wir das nicht frühzeitig erkennen? Wie kann sich das positiv oder negativ auf unser Leben auswirken?
Ein Coach hat mich mal gefragt, hat gesagt, es gibt ja 3 Arten zu führen. Sich selbst führen, sein Team führen und die Organisation führen. Und was ist das Schwerste? Ich habe natürlich gesagt, die Organisation führen. Und er sagte, nein, sich selbst zu führen. Das ist das absolut Schwerste. Und er sagte dann, und das kann ich bestätigen, es gibt Leute, die führen große Organisationen, aber haben vielleicht diesen ersten Teil nie gelernt. Und natürlich komme ich damit relativ weit. Die Frage ist nur, wie wirksam bin ich, wie zufrieden bin ich? Und in manchen Fällen kann das tatsächlich auch zum Burnout führen. Also das, was ich beschrieben habe, dieses Profil Insecure Overachiever, das ist die Person, die dann immer wieder versucht, noch mehr zu leisten, wird natürlich in jeder neuen Rolle einer riesen Herausforderung gegenüberstehen und irgendwann reicht die Energie einfach nicht mehr aus. Und dann wird's zum Problem, vielleicht zum Burnout. Also diese Beschäftigung mit sich selbst, vor allen Dingen aber dieses Erkennen, wer bin ich eigentlich und wie agiere ich, erkenne dich selbst, ja, Orakel von Delphi ist wahrscheinlich eine der ganz, ganz wichtigen Fragen auch für jede Führungsrolle und im Management. Für mich war eine ganz wichtige Erkenntnis eben aus diesem ganzen Prozess auch auf vielen Dingen nicht mehr meine Zeit, sondern meine Energie zu managen. Also mir immer die Frage zu stellen, wie geht's mir jetzt eigentlich? Was kann ich jetzt eigentlich machen? Was kann ich nicht machen? Was mache ich wann? Und nicht so strikt nach irgendwelchen Zeitplänen vorzugehen und mir da irgendwelche To-Dos reinzuschreiben.
Ein Megasatz. Nicht die Zeit zu managen, sondern die Energie. Habe ich mir schon jetzt aufgeschrieben. Werde ich mir einrahmen. Danke dafür.
Mindful Moment. Sich selbst zu führen ist schwieriger als eine Organisation zu führen? Na hoppla. Aber wie gut kennst du dich selbst und deine gesunden und ungesunden Mechanismen im Vergleich zu deinem Wissen über dein Team, deine Firma eigentlich? Es ist halt auch nicht immer angenehm, die eigenen Muster und inneren Marotten zu studieren, sich selbst mal wirklich ehrlich und tief in die Augen zu schauen. Aber mit gutem Grund sind hier auch die größten Geschenke und Potenziale verborgen. Ganz so, wie Christian gerade erzählte. Wenn wir einmal hinter die Mechanismen und Automatismen und inneren Antreiber schauen, finden wir mit Sicherheit Anteile, derer du dir noch gar nicht so richtig bewusst gewesen bist. Was treibt dich denn beispielsweise an, möglichst niemals Nein zu sagen oder ständig Überstunden zu schrubben oder vor jeder Präsentation schlaflose Nächte zu verbringen? Und wenn wir einmal davon ausgehen, dass ein Anteil von dir dafür zuständig ist und der eine Botschaft für dich hätte, wie wäre die wohl? Das ist deine Einladung, mal in Kontakt mit deinen Angewohnheiten zu gehen und den inneren Dialog zu suchen. Du darfst gespannt sein, welche spannenden Antworten dir hier begegnen werden.
Ich komme auf den Anfang zurück, dein Studium der Raumfahrttechnik, was du da gesagt hast, dieses sich selbst zu führen, dass das doch schwieriger ist, als eine Organisation zu führen. Ja, wir fliegen in den Weltraum, wir erforschen Galaxien, wir wissen, wo schwarze Löcher sind, aber wir kennen doch nicht mal die weißen Flecken bei uns, ja, im Inneren. Das ist doch Wahnsinn. Ja, also wir fangen an, ja, Neurowissenschaften und so weiter, wir verstehen immer mehr. Aber im Vergleich, ja, und auf deiner Webseite steht ja auch Knowing Yourself, Managing Yourself, Transforming Yourself. Wenn du jetzt nochmal, ich meine, du hast ja viele Klienten auch, ja, wenn sich jetzt jemand sagt, okay, ich will jetzt diese Reise zu mir selber antreten. Was sind so die ersten Tippelschritte vielleicht zu sich und einem besseren Selbst?
Häufig ist es für mich am Anfang wirklich mal eine Frage zu ergründen, was will der Mensch eigentlich? Was möchte der eigentlich wirklich lernen? Und die kommen ja alle mit Fragen. Und vielleicht geht es auch erstmal darum, rauszukriegen, ist das eigentlich die richtige Frage, die ich mir stelle? Oder welche könnte ich mir stellen? Das ist meistens so der Anfang. Und dann geht es tatsächlich ein bisschen darum, so ein bisschen zu verstehen, diesen Blick von außen, den ich vorhin beschrieben habe, andere mal zu befragen, 360-Grad-Feedback oder solche Tests zu machen, um mal ein bisschen mehr neue Signale zu kriegen. Ich lebe ja in meiner eigenen Welt. Ich glaube, ich weiß, wie ich bin, wer ich bin. Ich kenne das doch alles. Und dann kommen äußere Signale, die das Bild vielleicht ein bisschen anders zeigen. Und daraus entstehen ganz spannende Gespräche, weil dann auf einmal kommt dann raus, ich bin zwar der Typ, der immer auf der Bühne sein will und tolle Gespräche macht, aber aus dem, was ich dann an Zusatzinformationen kriege, kommt raus, eigentlich im tiefen Innern will ich das gar nicht. Warum mache ich das? Also, und da kommen ganz spannende, interessante Fragen raus, und die sind eigentlich der eigentliche Startpunkt für so eine Reise, um dann ein bisschen zu verstehen, was macht mich eigentlich aus?
Wir kamen letztendlich aus der Ursachensuche, wir kamen vom Anhalten, und in deinem Buch beschreibst du dann quasi die Notwendigkeit, wie wichtig es ist, sich grundlegend dann eben auch an neue Verhältnisse, an neue Situationen anzupassen. In deiner Rolle war das der Fall, vom Principal zum Partner warst du in dieser Transition. Das World Economic Forum beschreibt die innere Flexibilität, sich an eine zunehmend komplexere, unsichere, mehrdeutige Welt anzupassen, als eine der persönlichen Kernkompetenzen des 21. Jahrhunderts, die es zu entwickeln gilt. Gleichzeitig ist der Mensch nicht wirklich darauf bedacht, sich anzupassen. Ja, wir bleiben ja sehr gerne in unserer Komfortzone, resultieren daraus, dass wir primär darauf konditioniert sind, Energie zu konservieren. Meine Frage an dich und darüber hinaus, Persönlichkeit und Identität, das hängt ja auch ganz stark daran, also in der Art und Weise, wie wir sind, da hängt ja auch ganz viel Reputation dran, darüber schreibst du auch in deinem Buch. Wie gelingt es, von Bewährtem loszulassen und wieder Freiraum für neues Wissen und eine neue Art des Handelns zu schaffen?
Also Anpassungsfähigkeit, das gibt's ja als Erfolgsfaktor schon sehr lang. Da kannst du Studien lesen, die sind über 20 Jahre alt, wo geschaut worden ist, was macht eigentlich Erfolg aus, also nach klassischem Muster in der klassischen Karriere. Und da ist Anpassungsfähigkeit ein Riesenthema. Das ist eigentlich der wichtigste Faktor überhaupt, sich anpassen zu können. Und dass das jetzt heute immer wichtiger wird, ist auch klar, wenn wir in die Welt schauen. Wir haben Änderungen in der Technologie, Geopolitik, Umwelt, Generationswechsel, also so viel wie eigentlich selten zuvor. Anpassungsfähigkeit ist, glaube ich, für jeden wichtig, für Führungskräfte noch umso wichtiger. Gleichzeitig fällt es wahnsinnig schwer, sich anzupassen. Das sagst du ja auch. Und es hängt, glaube ich, wirklich mit Erfolg zusammen. Das ist es ja, die Herausforderung. Ich tue etwas und bin damit erfolgreich. Und um jetzt weiterzukommen, muss ich manchmal auch mit dem aufhören, was mich bisher erfolgreich gemacht hat. Marshall Goldsmith, ein US-Coach und Autor, sagt so, what got you here won't get you there. Und das ist dieses Paradox, was ich knacken muss. Ich muss Dinge loslassen, aufgeben und Neues lernen, aber vor allen Dingen aufgeben, loslassen, die mir bisher geholfen haben. Das ist ein bisschen die schumpetersche Zerstörung. Ja, und das fällt vielen nicht leicht. Die schaffen es einfach nicht. Sie glauben einfach, das hat doch bisher geklappt, es muss doch weiter klappen. Und dieses Loslassen beginnt aus meiner Sicht schon, erstmal sich bewusst zu machen, was sind eigentlich meine Handlungsmuster und Gewohnheiten? Und dann, wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, Experimente zu machen. Irgendein Autor hat es auch mal beschrieben, ich glaube Harry Mulisch war das, der hat es mal beschrieben als Ablernen. Wir müssen ablernen. Ich fand diesen Begriff so schön. Wir lernen ja immer nur, wir lernen immer was Neues dazu, aber was lassen wir mal los? Was machen wir nicht mehr? Womit höre ich wirklich auf? Und wie kann ich das eben durch Neues ersetzen? Welche neuen Gewohnheiten können mir helfen? Und das erfordert sicherlich einen Reflexionsprozess. Also mir auch zu sagen, wo will ich eigentlich hin? Sich auch mal die Frage zu stellen, wo sehe ich mich eigentlich in 5 bis 7 Jahren? Nicht nächste Woche und nicht Ende diesen Jahres, sondern bewusst ein bisschen länger gehen. Einfach mal anfangen, auch ein bisschen zu träumen, zu sagen, wo will ich da hin? Wie fühlt sich das an? Wie ist das? Was lebe ich dann? Was mache ich dann? Und das kann ich dann rückübersetzen und sagen, wenn das mein Bild ist, meine Welt, in der ich leben will, in der, wie ich agieren will, was ich machen will, was müsste ich eigentlich lernen und was bräuchte ich dann eigentlich für Gewohnheiten? Und dann kann ich anfangen, daraus etwas zu entwickeln, was mich nach vorne zieht. Das ist ganz anders, als wenn ich mich hinsetze und sage, ich will jetzt lernen, besser zu verkaufen und hier mache ich den Verkaufskurs und jetzt setze ich mich aber jeden Tag mal hin. Da fehlt mir diese Vision, da fehlt mir der Sinn. Deswegen ist auch der Prozess, so komisch das klingt, der Prozess des Träumens, also sich wirklich mal diese Zeit zu nehmen und zu sagen, ich möchte mir auch meine eigene Zukunft mal erträumen und nehme mir den Raum und stelle mir das vor. Wie ist das? Das ist wahnsinnig wichtig. Und das hilft mir auch, Altes loszulassen und nach vorne zu kommen. Also ich muss mich mehr rausziehen lassen, als dass ich versuche, mich da selbst rauszuschieben.
Cool. Vielen Dank. Also, wenn du jetzt träumen würdest für die nächsten 7 Jahre, was willst du noch machen? Hast du so eine Idee oder welche Fußspuren willst du noch hinterlassen?
Also, tatsächlich entstehen neue Dinge und da bin ich auch wahnsinnig dankbar für. Das eine, was gerade entsteht, ist ein Gedanke, den ich schon länger mit mir rumtrage. Ich werde zusammen mit einer sehr guten Freundin eine neue, würde ich mal sagen, Retreat-Form entwickeln, gerade auch für Top-Führungskräfte. Wir beschreiben das so from being to doing to acting. Also es geht sehr stark darum, anzufangen mit dem, wer bin ich? Was mache ich eigentlich? Wie handle ich? Wird auch gehen um die Themen Collective Intelligence, Collaboration, Co-Creation. Und das ist ein ganz neues Format, was wir machen. Es wird tatsächlich so ein Offsite-Retreat sein. Da sind wir im Moment dabei und entwickeln das. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Damit starten wir dieses Jahr. Im Herbst haben wir geplant. Und so sehe ich es für mich eigentlich im Moment. Einfach einzelne Ideen entwickeln, die dann kommen. Vielleicht wird es auch ein neues Buch geben. Da kann ich aber noch nicht so viel zu sagen. Aber Ideen dazu gibt es. Und so freue ich mich ehrlich gesagt wahnsinnig auf die nächsten Monate und auch schon aufs nächste Jahr, weil ich einmal das tue, was ich wahnsinnig gerne mache und gleichzeitig auch viel Neues entsteht. Und da freue ich mich drauf, mit neuen Impulsen oder vielleicht auch neuen Verbindungen von Themen, mit denen ich heute schon Berührungen habe.
Lieber Christian, bevor wir schließen, ganz wichtig, wenn Menschen mehr über dich, dein Wirken, dein Tun, eventuell das Retreat, sicherlich aber auch dein Buch erfahren möchten, wo finden sie mehr Infos über dich? Erzähl uns noch ein bisschen was, bitte.
Ja, sehr gerne. Also natürlich steht im Buch schon viel, wenn der Erfolg plötzlich Pause macht oder Remove, Replace, Restart auf Englisch. Und dann habe ich eine Homepage, www.greiseradvisory.com, der Greise Advisor. Also kann man sich leicht merken. Da steht ganz viel über mich drauf, ganz viel, was ich mache. Gibt auch ein paar Videos, auch zum Thema Mindfulness Incorporation, Videos zum Buch. Und da wird es auch Informationen geben zu dem Retreat, sobald das konkreter ist. Und ansonsten bin ich auch in den sozialen Medien aktiv, poste eigentlich regelmäßig auf LinkedIn, da findet man mich als Christian Greiser, und auch auf Instagram. Da habe ich auch einen Account, den ich jetzt auch etwas stärker bediene, seit ich als Autor tätig bin, und versuche da auch jede Woche ein kurzes Video mit einem Impuls einzustellen, was eigentlich ganz gut angenommen wird. Und da freue ich mich auch sehr drüber.
Ganz wunderbar. Also wenn das nur annähernd so eine inhaltliche Schönheit, Tiefe und Breite hat wie das Format heute, dann ist es sicherlich sehr sehenswert. Christian, herzlichen Dank für deine Zeit. Es war sehr schön. Es hat mir sehr viel erkenntnisreiche Momente beschert und ich wünsche dir einen großartigen Tag und freue mich vielleicht auf bald. Danke.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und hat viel Spaß gemacht.
Ja, was für ein Parcoursritt durch ein bewegtes Leben vom Weltraum in die Innensicht. Ich habe für mich mitgenommen, dieser Hinweis, den er im Kontext dieses Insecure Overachievers gebracht hat, als er über sich gesprochen hat, dass er gemerkt hat, dass er sehr positiv auf Lob von außen reagiert hat und als er dann reflektiert hat, gemerkt hat, dass das die Kinder-Ich-Rolle ist und dass es nicht Augenhöhe war in einem Gespräch. Sehr nachdenkenswert für mich. Das andere, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, es geht nicht um Zeitmanagement, sondern um Energiemanagement. Also was gibt mir Energie, was raubt mir Energie, was fehlt mir? Keine To-Do-Listen, sondern Energiemanagement zu betreiben. Und um letztendlich neue Sachen lernen zu können, braucht es die, wie er es genannt hat, die schumpetersche Zerstörung der Gewohnheiten. Klingt martial. Letztendlich ist es das Verlernen, ja, das Ablernen von Gewohnheiten, bevor Raum für neue Gewohnheiten überhaupt entstehen kann.
Ja, das passt ganz gut. Also was mir sehr gut gefallen hat, sowohl im Podcast als auch im Buch, ist, dass Christian jetzt sehr praxisorientiert ist, also ein wahnsinniges Wissen hat, aber auch wirklich sehr konkret werden kann. Ich fand die KeepStop Smart Journaling Methode relativ charmant, also sich wirklich mal am Ende des Tages darüber Gedanken zu machen, was möchte ich beibehalten, was sind Sachen, die mir vielleicht nicht mehr dienlich sind, jetzt wo ich genauer hinschaue, und was sind Dinge, Gewohnheiten, Fähigkeiten, die ich gerne für mich etablieren möchte. Und ich kann mir gut vorstellen, also ich spreche jetzt aus meiner Warte, dass das sowohl im Business als auch in der Beziehung, sowohl zu den Kindern als auch zur eigenen Ehefrau, sehr hilfreich sein kann. Also das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen. Du hast auch über das Thema Unlearning und Handlungsmuster gesprochen. Was ich da auch spannend fand, ist, ich glaube, Christian hat es nicht explizit so gesagt, aber sich eben auch mal ganz bewusst aus der eigenen Komfortzone zu begeben und sich mal mit Inhalten von Persönlichkeitsdimensionen zu beschäftigen, die erstmal gar nicht so originär zu mir gehören. Als Beispiel, wenn ich mich jetzt als eher extrovertierter Teil in einem Myers-Briggs-Test wiederfinde, aber vielleicht auch im Rahmen meines Energiemanagement-Journalings feststelle, dass mir vielleicht gewisse Ruhephasen, Momente der Introversion sehr, sehr gut tun würden. Da muss ich das ja erstmal zulassen. Da muss ich das ja erstmal ganz bewusst in meinen Tagesablauf integrieren und in dieses persönliche Experimentieren kommen, was Christian ansprach. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das sind einfach, weil die Fülle der Themen so lang ist, meine zwei Key Takeaways, bei denen ich es jetzt belassen möchte, war auf jeden Fall ein super Gespräch.
Und wenn es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefallen hat, dann gerne ein Like. Wenn ihr Vorschläge habt für weitere spannende, inspirierende Personen, die wir einladen sollen, gerne eine Nachricht an uns. Ansonsten freuen wir uns über jedes persönliche Feedback und wünschen euch einfach nur eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.